Es ist Dienstag, der 26. März.
Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Markus Feldenkirchen.
Einen wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, dem Nachrichtenmüsli am Dienstag. Und auch heute gibt es wieder eine Menge Themen, die quasi danach schreien, hier besprochen und seziert zu werden. Und das darf ich heute mit einer wunderbaren Kollegin. Sie ist Leiterin des Ressorts Meinung und Debatte beim Spiegel. Sie hat tatsächlich auch eine Meinung zu vielen Themen. Das sind natürlich beste Voraussetzungen, um hier dabei zu sein. Eine fast noch bessere aber ist, sie ist eine waschechte Söder-Biografin. Markus Söder, die andere Biografie, hieß ihr Buch. Es gibt viel zu besprechen mit Anna Klaus. Guten Morgen.
Guten Morgen. Hi, danke für die Einladung. Ich freue mich voll.
Das ist sie jetzt, die Wende.
Einigung im Tarifstreit, weitere Streiks abgewendet, so berichtet es unter anderem der Deutschlandfunk. Grünes Licht bei der Deutschen Bahn, der monatelange Tarifkonflikt ist beigelegt. Nach Angaben der Lokführergewerkschaft GDL und der Bahn gibt es einen Tarifabschluss. Damit sind weitere Streiks abgewendet. Beide Seiten haben für heute zu getrennten Pressekonferenzen eingeladen. Mal gucken, was da rauskommt. In der aktuellen Verhandlungsrunde hatte es insgesamt 6 Streiks der GDL gegeben, die zu massiven Zugausfällen im Personen- und Güterverkehr führten. Zuletzt hatte es aus der Politik massive Kritik am Ausmaß der Streiks gegeben. Unter anderem Bundeswirtschaftsminister Habeck hatte auch auf enorme wirtschaftliche Schäden hingewiesen. Also das ist eine Nachricht. Ich hätte gar nicht mehr gedacht, dass ich das hier mal noch vortragen darf. Nach Monaten der erbitterten Auseinandersetzung. Anna, wie glücklich bist du darüber?
Ich bin total glücklich. Das ist auch so eine Nachricht, mit der man überhaupt nicht mehr gerechnet hat. Ich muss ja berufsbedingt häufig zwischen München und Berlin hin und her pendeln. Und eigentlich geht das ganz geschickt mit der Bahn. Allerdings nur, wenn sie nicht streikt. Und diese ewige Fliegerei zwischen München und Berlin, ich habe auch so leicht Flugangst meistens. Also das war schon eine ziemliche Zumutung fürs Klima sowieso. Also ich freue mich, wenn ich bald wieder mit der Bahn nach Berlin reisen kann.
Das klingt natürlich erstmal super. Allerdings, wie dieser Kompromiss genau aussieht, das blieb zunächst offen, auch Stillschweigen auf beiden Seiten. Und so wie ich Klaus Weselski kennengelernt habe, bin ich mir jetzt noch nicht zu 100% sicher, dass das, was hier Einigung genannt wird, auch wirklich steht. Wir erinnern uns beim letzten Mal, da wusste er irgendwie auch nicht mehr so ganz, über was sie genau gesprochen hatten. Also ich bin immer noch nur vorsichtig optimistisch, weil bei Weselski, ehrlich gesagt, da weiß man nie.
War das eigentlich sein letzter Streik jetzt? Also ich meine, es hieß doch, dass der bald in Rente geht.
Wenn das jetzt die Einigung ist, dann war es wohl sein letzter Streik, ja. Dann, ich glaube, ab Sommer oder so ist er in Rente. Hoffen wir es mal.
Die Schlagzeile des Tages.
UN-Sicherheitsrat fordert sofortige Waffenruhe in Gaza, das berichtet die FAZ. Zum ersten Mal seit Beginn des Krieges in Gaza hat sich der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen gestern für eine Waffenruhe ausgesprochen. In der Resolution fordert das Gremium angesichts des Ramadan eine umgehende Feuerpause, die dann zu einer, Zitat, dauerhaften und nachhaltigen Waffenruhe ausgeweitet werden soll. Außerdem fordert die Resolution eine sofortige, bedingungslose Freilassung aller israelischen Geiseln sowie eine Ausweitung der Hilfslieferungen für die Zivilbevölkerung im Gazastreifen. Die Annahme der Resolution wurde nur möglich, weil sich die USA bei der Abstimmung enthielten. Der israelische Ministerpräsident sagte nach dieser Zustimmung die geplante Reise einer israelischen Delegation in die USA ab. Schon zuvor hatte die Regierung von Benjamin Netanyahu deutlich gemacht, dass sie auch trotz des Drucks aus den USA und Europa an der geplanten Bodenoffensive in Rafah festhalten will. Die USA hatten bisher nach dem Terrorangriff der Hamas mehrfach mit einem Veto ähnliche Resolutionen verhindert, die eine Waffenruhe forderten und dies mit dem Recht Israels auf Selbstverteidigung begründet. Nun haben sie das bewusst durchgehen lassen und das zeigt, glaube ich, ganz klar, dass selbst der engste Verbündete zumindest von den Nationen im Sicherheitsrat, dass denen das mittlerweile zu weit geht, was Israel dort im Gazastreifen zulässt, diese wirklich höchst prekäre humanitäre Situation.
Aber die Frage ist ja, ob diese Resolution, so historisch sie jetzt sein mag, hilft oder letztlich nur Symbolpolitik bleibt, weil es wird ja gerade verhandelt in Ägypten und Katar. Und jetzt fühlt sich ja offenbar Israel provoziert durch diese Entscheidung. Also ich hoffe sehr, dass es weitergeht mit den Verhandlungen, wie, was auch immer da gerade verhandelt wird. Aber ich hoffe, es wird weiter verhandelt.
Ja, also sie fühlen sich offenbar provoziert, sonst wäre auch die Reise der Delegation nicht quasi so trotzköpfig gleich abgesagt worden. Aber ich glaube, sage ich persönlich als jemand, der sagt, also Israel hat wirklich jedes Recht der Welt, von mir ist auch noch ewig gegen die einzelnen Kämpfer der Hamas vorzugehen, zu versuchen, diese erbärmliche Terrororganisation quasi auszuschalten. Aber was sie gleichzeitig zugelassen haben an humanitärer Situation in Gaza, das ist auch nicht in Israels Sinne. Das kann es überhaupt nicht sein. Wenn du zum Beispiel siehst, an der Grenze Gazastreifen, Ägypten, da stehen also unzählige, vollbepackte LKWs aufgereiht und sie kommen, wenn nur schleppend, da rein. Jetzt haben wir quasi diese Luftbrücke, wo versucht wird, aus der Luft, unter anderem von der Bundeswehr, ein paar Hilfspakete dort herabzulassen. Diese Situation, die Israel dort zugelassen hat, das muss schleunigst beendet werden, auch im Sinne Israels. Und jeder, der quasi mithilft, diese Regierung dazu zu drängen, macht aus meiner Sicht das Richtige.
Zitate und die Appelle aus Deutschland werden ja auch immer deutlicher. Also Deutschland, wenn du sagst, Amerika war sozusagen der wichtigste Verbündete Israels, dann war Deutschland wahrscheinlich der zweitwichtigste Verbündete oder jedenfalls eine Nation, die immer eben auch auf das Selbstverteidigungsrecht Israels hingewiesen hat, zu Recht auch. Aber jetzt ist ja Annalena Baerbock derzeit auch in Nahost unterwegs.
Also sie ist ja fast wöchentlich da, muss man sagen, ne?
Ja, aber also so deutlich wie jetzt auf der Reise habe ich sie selten gehört. Also zum Beispiel hat sie gesagt, es wird keine Geisel befreien, wenn Kinder in Gaza derzeit verhungern. Ich meine, klar, das ist auch wieder so ein typischer Annalena Baerbock-Satz, könnte man jetzt sagen. Und ich habe schon wieder Harald Schmidt im Ohr, der sich dann irgendwie lustig macht, wie die deutsche Außenministerin mit ihrer schicken Ray-Ban nur posiert da im Krisengebiet und nichts erreicht. Aber ich finde schon, dass ihre Worte in letzter Zeit deutlicher geworden sind und distanzierter Israel gegenüber.
Söder ist
auf großer Reise. Premierminister und Pandas. Markus Söder in China, so berichtet es die Welt. Der bayerische Ministerpräsident ist in China und dort hat Söder gestern ein neues Partnerschaftsabkommen mit der chinesischen Provinz Sichuan unterzeichnet. Das Abkommen sieht eine enge Zusammenarbeit in den Bereichen Wirtschaft, Technologie und Wissenschaft vor und schon jetzt ist China für Bayern der wichtigste und größte Handelspartner. Also was? Noch größer als die Bundesrepublik? Egal. Kritiker werfen dem CSU-Politiker vor, bei seinen außenpolitischen Aktivitäten zu unkritisch zu sein und der Achtung der Menschenrechte keinen hohen Stellenwert einzuräumen. Dazu passt, dass Söder gestern zunächst einmal Panda-Fotos veröffentlichte. Sein erster Termin führte ihn in eine Panda-Aufzuchtstation, wo er ein Panda-Kuscheltier geschenkt bekam. Das geht einem ans Herz, schrieb Söder zu Fotos der echten und unechten Pandas auf X. Heute reist der bayerische Ministerpräsident weiter nach Peking, wo er am Mittwoch mit dem chinesischen Regierungschef zusammentreffen will. Ja, also wenn man das Wirken von Markus Söder so verfolgt, dann kann man schon den Eindruck haben, mit dem Besuch bei den Pandas ist der offizielle bzw. der zentrale Teil seiner Reise eigentlich abgeschlossen. Oder geht's doch noch um was anderes als um schöne Bilder?
Na, es geht natürlich wie immer darum, eine potenzielle Kanzlertauglichkeit unter Beweis zu stellen. Und
immer noch?
Ja, natürlich. Das ist ja das Trauma von Markus Söder, dass er es damals nicht geschafft hat, gegen den Panda-Bär der CDU, nein, gegen Armin Laschet sich durchzusetzen. Gegen den netten, freundlichen, eben als lasch wirkenden Laschet hat er es nicht geschafft. Und das ist, glaube ich, so ein Trauma, dass er insgeheim natürlich immer noch hofft, Kanzlerkandidat zu werden. Und natürlich.
Aber für welche Partei will er denn Kanzlerkandidat werden?
Na, für die Union.
Für die Union, aha. Ich dachte, die seien durch damit, aber gut.
Ja, also ich räume ihm auch keine Chancen ein, aber Markus Söder wäre nicht Markus Söder, wenn er sich selbst große Chancen einräumen würde. Und ich glaube, so eine Reise nach China soll schon Staatsmännlichkeit demonstrieren. Aber ja, ich habe mich dann auch gefragt, wozu diese Panda-Bilder? Also vor allem, es waren ja nicht einfach nur Panda-Bilder, sondern er küsst ja diesen Panda und benutzt dann so Adjektive wie knuffig und die möchte man wirklich nicht von einem potenziellen Kanzler Deutschlands hören. Also ich jedenfalls nicht. Also man kann ihn doch eigentlich so auf die Art und Weise nicht unbedingt ernst nehmen. Also ich wundere mich, warum er da nicht total auf staatsmännisches Profil setzt und sich erstmal eine gescheite Hose anzieht. Also da mit so einer Jeans, mit der er da reingelaufen kommt. Also das sieht so aus, als würde der Hausmeister der Staatskanzlei da nach China reisen. Ich weiß nicht, ich glaube, eine Krawatte hat er auch nicht an und so wahrscheinlich. Und dann so eine Bayern-München-Kappe noch auf dem Kopf. Also ich weiß nicht genau, was er da erreichen will.
Du meinst jetzt die Bilder, die kamen jetzt quasi frischer rein, die Bilder vom bayerischen Abend in Chengdu. Also da sieht man auch, klar, den Söder, so wie du ihn beschreibst, aber auch Chinesen in Dirndl und Lederhose, Weißwurst unter Pagoden. Also das ist, da macht das euch Bayern stolz quasi, wenn ihr seht, dass die Kultur also auch ins Reich der Mitte so aktiv getragen wird.
Ja, letztlich ist es ja eigentlich konsequent. Also ich weiß nicht, wo die ganzen Dirndl und Lederhosen hergestellt werden, aber ich glaube ja nicht hier in München City. Womöglich in Chengdu. Und wahrscheinlich sind die Lederhosen da also ganz bei sich selbst, wenn sie da in China am Tisch sitzen. Also.
Ja, aber da sind wir jetzt wieder bei deiner Anfangsthese. Es ist seit der Wiederwahl von Markus Söder, und die gab es ja erst im vergangenen Herbst, bereits die 5. Auslandsreise. Früher ist er ungern ins Ausland gefahren. Jetzt also umso aktiver. In Brüssel war er, in Serbien, in Israel, Schweden. Da erinnern wir uns alle dran. Da gab es auch wieder tolle Bilder, sowohl von der Hundeschlittenfahrt als auch Begegnung mit Königin Silvia und unvergessen die Performance im ABBA-Museum. Also Söder drängt nach außen, raus in die Welt. Wofür steht das tatsächlich? Weil er denkt, okay, ich bin als Kanzlerkandidat noch nicht aus dem Rennen und brauche jetzt so ein bisschen internationales Flair, oder sieht er sich quasi jetzt auch schon im Spätherbst seiner Karriere und sagt sich, ja, dann will ich jetzt wenigstens noch ein bisschen die Welt kennenlernen. Du als Söder-Biografin, du kannst uns doch sicherlich sagen, in welcher Phase seiner Karriere er sich gerade befindet.
Also definitiv in der Repeat-Phase. Also er scheint sich zu wiederholen. Also ihm scheint irgendwie nichts Neues einzufallen und er scheint sich ständig irgendwie überbieten zu müssen. Also inzwischen hat man ja das Gefühl, Markus Söder parodiert Markus Söder, wenn er da so ein Panda knutscht. Ich wundere mich wirklich, warum er nicht ernsthaft versucht, seriöser zu wirken. Es wundert mich wirklich, auch weil ich ja damals bei einer dieser ersten Reisen mit dabei war. Ich habe nochmal überlegt, das war 2019, schon echt 5 Jahre her, als er nach Äthiopien gereist ist. Und da gab es, klar, da gibt es keine Pandas. Da gab es eine große Flüchtlingskrise. Und er hatte sich damals vorgenommen, Fluchtursachenbekämpfung zu betreiben. Und hat dann da auch mitten in der Wüste so ein Flüchtlingscamp besucht und war auch ganz gerührt. Und da war er nicht so quatschig und so ständig auf irgendeine Pointe aus und sein Essen fotografiert oder so und irgendein Bierfass angezapft. Da hat er noch ernsthaft versucht, Statur zu gewinnen. Und das sehe ich jetzt momentan nicht mehr. Allerdings bin ich ja jetzt auch gerade nicht dabei in China, was mich sehr, wie soll ich sagen, ich wäre gern dabei. Ja, das, ich meine, du weißt es auch, oder so Reisen mit Politikern ans Ende der Welt, das ist immer mega spannend.
Ich freue mich schon auf den bayerischen Abend in Peking. Der wird ja sicherlich morgen Abend gefeiert.
Gucken mal, wer da spricht.
Wolfgang Kubicki wirft Friedrich Merz Größenwahn vor. So lautet die Schlagzeile der Zeit und ich musste wirklich sehr, sehr lachen, als ich das las. Also Kubicki wirft Merz Größenwahn vor. Da könnte man fast sagen, Scholz wirft Merz Langeweile vor. Eigentlich stehen die nächsten Bundestagswahlen erst im Herbst 2025 an. Doch seit CDU-Chef Friedrich Merz in einem Interview den 22. September 24 als möglichen Termin für Neuwahlen ins Gespräch gebracht hat, hagelt es heftige Kritik aus der Ampel. Vertreter von SPD und Grünen hatten Merz' Vorschlag als leichtfertig und verantwortungslos kritisiert. Auch der stellvertretende FDP-Vorsitzende und Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki hält an der Ampel fest, Zitat, dass Merz jetzt in einem Anflug von Größenwahn selbst bestimmen will, wann der Bundestag neu gewählt werden soll, ist schon ziemlich peinlich, sagte Kubicki an Bord eines Kreuzfahrtschiffs vor den Galapagos-Inseln. Okay, die Ortsangabe war ein kleiner Scherz, hoffe ich zumindest. Aber Kubicki stellte gleich auch die Eignung des CDU-Chefs als Kanzlerkandidat zur Diskussion. Wolle die Union wirklich erneut einen Kanzlerkandidaten aufstellen, den viele Menschen ablehnten und der auch in seiner eigenen Partei nicht ausreichend Rückhalt genieße? Fragt Kubicki da. Dabei spielte er auf das aktuelle ZDF-Politbarometer an, in dem die Befragten der Union größere Erfolgschancen einräumen, wenn sie zum Beispiel Markus Söder, da ist er wieder, oder Hendrik Wüst aus Nordrhein-Westfalen als Kandidaten aufstellt. Ja, Anna, was ist das jetzt? Ist das Friedels feuchter Traum, Neuwahlen im Herbst? Oder könnte da sogar was dran sein? Ich meine, es hätte für ihn ja wirklich ein Vorteil, schnelle Wahlen, so wie es damals im Jahr 2005 war, es glaube ich ein Riesenvorteil für Angela Merkel war, dass Gerhard Schröder Neuwahlen ausrief und all ihren Gegnern in der Union quasi die Zeit nahm, eine Alternative zu ihr durchzuboxen, wäre das natürlich auch was für Friedrich Merz. Wer würde ihm dann die Kandidatur streitig machen, wenn schon am 22. September diesen Jahres gewählt würde?
Genau, niemand würde ihm die Kandidatur streitig machen. Klar, für Friedrich Merz hätte, je früher die Wahl stattfindet, desto wahrscheinlicher wird er der Kandidat und desto wahrscheinlicher gewinnt er auch, egal was irgendein CDF-Politikbarometer sagt, weil ja inzwischen die Union mit, ich glaube, knapp über 30% Umfragewerte hat, mit Friedrich Merz an der Spitze. Also ich glaube, die würden gerade auch Bundestagswahlen gewinnen, wenn da der berühmte Besenstiel kandidieren würde.
Friedrich Besenstiel.
Nochmal zurück zu Merz. Ich fand ja seine Analyse gar nicht so falsch, die er da ausgebreitet hatte, als er sagte, naja, womöglich wird die FDP die Koalition platzen lassen. Es ging ihm ja gar nicht darum zu sagen, ich möchte so schnell wie möglich Kanzler werden, sondern er hat darüber spekuliert, ob nicht die
FDP... Warum das eine realistische Option ist.
Ja. Ne? Ja. Ja, und siehst du wahrscheinlich ähnlich, oder? Also ich meine, du bist noch näher dran an der FDP in Berlin als ich hier in Bayern. Aber wie die FDP nochmal gewählt werden will, bei den momentanen Umfragewerten knapp unter der 5%-Hürde, also für die hätte es wahrscheinlich schon einen Vorteil, würde die Koalition platzen. Und sie könnten dann quasi sagen, ja, das hat nicht funktioniert und wir wollen auch Neuwahlen und nie wieder mit SPD und Grünen, dass sie sozusagen auch profitieren könnten von dieser Ampelwut, von der die Union profitiert.
Das Kleingedruckte.
Union hofft auf Steinmeier. Cannabisgesetz nicht unterzeichnen, so berichtet es der Stern. Ab nächster Woche soll Cannabis in Deutschland teilweise legal sein. Nachdem auch der Bundesrat das Gesetz am vergangenen Freitag abgesegnet hat, setzt die Unionsfraktion jetzt auf Frank-Walter Steinmeier, um das Gesetz noch zu verhindern. Wir appellieren an den Bundespräsidenten, das Cannabisgesetz nicht zu unterzeichnen, erklärte Tino Sorge, der gesundheitspolitische Sprecher der Unionsfraktion. Damit die Reform am 1. April in Kraft treten kann, muss sie noch vom Bundespräsidenten unterschrieben und verkündet werden. Dieser kann diese Unterschrift verweigern, wenn sie gegen das Grundgesetz verstößt. Also die Union hofft also darauf, dass sich Steinmeier denkt, ich will nicht, dass gekifft wird, sonst sprechen irgendwann alle so langsam wie ich. Oder was steckt dahinter? Wie siehst du das, Anna?
Also ich kann es ehrlich gesagt kaum glauben, dass wirklich dann ab was? Nächste Woche hier in Bayern.
1. April, kein Scherz.
ab dem 2. April dann vermutlich genau, Cannabis legal sein wird. Und die Union und vor allem die CSU vorne dran stemmt sich ja wirklich mit aller Macht dagegen, wie man jetzt auch wieder sieht an dieser Hoffnung, der Bundespräsident möge doch die Legalisierung noch verhindern.
Glaubst du denn, bevor du zu viel den Kopf schüttelst, dass die Union wirklich aus innerer Überzeugung, das darf man ja Politikern, also wenn das so ist, dann ist es so, dann muss man das auch nicht kritisieren, dann kann man höchstens mit Gegenargumenten kommen. Also glaubst du, sie finden das wirklich sehr, sehr gefährlich, was die Regierung hier vorhat? Oder ist es doch eine Art Wahlkampfmanöver mit Blick auf die Europawahl und dann die wichtigen Landtagswahlen, die so anstehen?
Ich glaube, sie finden es wirklich sehr, sehr gefährlich. Und sie haben auch wirklich zum Teil ja keine Ahnung, von was sie da sprechen. Also wenn man da sich mit manchen Unions- oder hier CSU-Abgeordneten unterhält und dann ist da von Spritzen die Rede oder so und überhaupt, dass sie davon ausgehen.
Cannabis-Spritzen, wer kennt sie nicht?
Ja, genau. Also das ist so, also quasi alles, was nicht Alkohol ist, ist dann offenbar schon irgendwie Heroin oder was. Es gibt da sehr große Berührungsängste offenbar, was mich immer wundert, weil ja Cannabis eigentlich... Also ich meine, das ist doch schon eine sehr alte Droge. Also gab es doch schon bei den 68ern. Also man kann doch nicht sagen, dass das quasi eine Droge der jüngeren Generation sei oder so. Also das wundert mich immer.
Gab es 68er bei euch in Bayern?
Ja, wahrscheinlich nicht. Also jedenfalls nicht die Mitglieder, die dann in der Union, in der CSU, in der CDU gelandet sind. Also wie viel Unkenntnis es da gibt und überhaupt, dass immer alle von Joints sprechen, als würde man irgendwie heutzutage Cannabis rauchen. Also ich meine, es gibt so viele andere Konsumformen außer Spritzen. Also ehrlich gesagt, ich musste mir das wissen auch. Ich wusste es auch lange nicht, aber ich habe eben vor 5 Jahren mal 2 Monate in Colorado gelebt, wo Cannabis schon lange legal ist und nicht nur in solchen Cannabis-Clubs erlaubt ist, sondern da kann man richtig in so Apotheken reingehen. Also so eine Mischung aus Tante-Emma-Laden und Apotheke, total modern, muss man vorher seinen Ausweis vorzeigen. Und dann wird man da richtig beraten. Und da gibt's alles, nur keine Spritzen und Joints, sondern Säfte, Kekse, Gummibärchen, Sprays.
Ich höre, du warst richtig begeistert. Was hast du dann genommen?
Also ich habe Gummibärchen genommen und musste dann aber auch wählen zwischen Sativa, also eher beruhigenden oder aufputschenden. Wahrscheinlich habe ich das falsch gesagt. Es gibt verschiedene Sorten und also meine Droge ist es nicht. Ich habe es dann ausprobiert. Man ist dann irgendwie so. Ich lag dann halbwegs gelähmt auf dem Sofa und fand alles lustig und im Nachhinein dann irgendwie nicht mehr so schön, wenn man das mal ausprobiert. Aber dass jetzt das Abendland untergeht, wenn das künftig mehr ausprobieren, glaube ich jetzt auch nicht.
Apropos ausprobieren und spritzen.
Alte weiße Männer.
Liam Gallagher befinde mich auf dem absteigenden Ast, so lautet die Schlagzeile. Der Bild mit seiner Gesundheit gehe es bergab, erklärt der 51-jährige Oasis-Sänger im Interview mit der Sun. Meine Hüften sind im Arsch, ich habe Arthritis, schlimm. Ich bin zur Untersuchung gegangen und meine Knochen sind zermatscht. Er berichtet von einer Autoimmunerkrankung und von einer schweren Hautkrankheit, Schuppenflechte konkret. Das klingt alles weniger rock'n'rollig oder vielleicht wie die logische Konsequenz von Rock'n'Roll. Jedenfalls hat sich Gallagher mittlerweile von seinem exzessiven Lebensstil der Vergangenheit verabschiedet. Mit dem zunehmenden Alter habe er verstanden, wie kostbar das Leben ist. Daher sind Alkohol und Drogen für den Musiker heute tabu. Außerdem steht er jeden Morgen um 4 Uhr auf. Du musst alles Schlechte, das du dir selbst angetan hast, rückgängig machen. Es ist an der Zeit, das alles rückgängig zu machen und in die Realität zurückzukehren, so Liam Gallagher im Interview. Und ich frage mich natürlich, wenn er all das rückgängig machen will, was er seinem Körper so zugeführt hat, ich meine, das braucht dann wahrscheinlich weitere 40 Jahre und dann ist Liam Gallagher auch schon 91.
Und ob es wirklich hilft, um 4 Uhr morgens aufzustehen, wenn man gesund werden will. Also meine Erfahrung ist ja, dass Schlaf gegen alles hilft. Also wenn es mir nicht gut geht und ich kann dann aber durch glückliche Umstände, weil zum Beispiel mein Mann sich um den Sohn morgens kümmert, 12 Stunden schlafen, danach bin ich wieder fit. Aber ich glaube ja nicht, dass Gallagher um 4 Uhr nachmittags schläft, einschläft, dann um 4 Uhr morgens aufwacht.
Naja, es kann vielleicht helfen, wenn du um 4 Uhr aufstehst, die Nacht durchzuzechen, ne? Weil du dann einfach, bevor die Nacht beginnt, rechtzeitig müde wirst.
Ist eigentlich Pete Doherty nicht auch einer von diesen Britpop-Generationen Crash-Jungs? Weil der war mir neulich mal aufgefallen mit dem Zitat, als er gesagt hat, mir ging es besser, als ich noch Heroin genommen habe.
Absolut.
Weil der nämlich irgendwie so aufgedunsen ist oder jetzt Diabetes hat oder so, weil er so viel isst, seitdem er keine Drogen mehr nimmt.
Also hat zumindest ein paar Funde zugelegt, ja, sieht man ihm auch an. Und gut, diese Werbung für Heroin, weiß nicht, ob er das ernst gemeint hat, aber stimmt, das hat er genau so gesagt. Also was mich jetzt wirklich von Liam Gallagher, ich war wirklich Riesenfan, ich mag Oasis immer noch, ich liebe die großen Hymnen dieser Band, aber als er wirklich da jetzt von den Details seines körperlichen Verfalls erzählt hat, weiß gar nicht, ob ich das alles so hören wollte, aber die Hörerinnen und Hörer werden es jetzt eben auch hören. Eben hat er halt auch von seiner Schuppenflechte erzählt und auch, dass er einmal einen Fan traf, der dachte, er hätte Kokain in den Haaren, aber in Wirklichkeit waren es Hautfetzen von seiner juckenden Kopfhaut. Und ich glaube, was den körperlichen Gesamtzustand angeht, hätte er besser diese Hautfetzen von seiner Kopfhaut konsumiert, als das, was er tatsächlich so alles konsumiert hat. Und viele Fans hoffen ja noch bis heute auf ein Comeback von Oasis, wo, sagen wir mal, die körperliche Gesundung vielleicht so ein erster Schritt in die Richtung sein könnte. Wie toll fändest du das, Anna?
Ja, was ist denn mit seinem Bruder? Also der Noel ist doch der andere, oder? Der die ganzen Hits geschrieben hat. Der Liam ist doch nur der andere. Der aber genauso aussieht. Oder sind das Zwillinge? Ich weiß gar nicht.
Warte mal, Zwillinge sind sie nicht. Nein, sie sind natürlich seit Jahren getrennt. Über genaueren Kontakt weiß man nichts. Und ich sag mal, sollte Noel ähnliche Erfahrungen gemacht haben und ja, ähnlich vernünftig geworden sein, vielleicht führt es ja dann tatsächlich auch zur Zusammenkunft von den beiden.
Ich fürchte, da muss ich dich enttäuschen, weil nämlich der Noel Gallagher auch nicht mehr ganz bei sich zu sein scheint. Er hat nur neulich ein Interview gegeben, wo er irgendwie Friedenstipps oder so mit Putin verbreitet hat und so gesagt hat, wenn er ihm Gitarre spielen beibringt, dann hört er vermutlich auf, die Ukraine anzugreifen oder so. Also es klang auch nicht ganz nüchtern.
Hat er sich mit Rolf Mütze nicht getroffen?
Ja, wahrscheinlich. Wonderwall, Rolf.
Die Zukunft ist weiblich.
Boy Sober. Warum immer mehr junge Frauen der Männerwelt abschwören? Das erklärt uns die Welt. Sie beobachtet einen neuen Dating-Trend auf TikTok. Boy Sober. Schon mehr als 7 Millionen Videos gibt es auf TikTok zu diesem Hashtag. Junge Frauen, vor allem aus der Gen Z, berichten darin, wie gut es ihnen geht, seit sie Boy Sober, also quasi abstinent von Jungen und Männern, leben. Boy Sober ist damit vermutlich auch eine Reaktion auf die Vielzahl an Dating-Plattformen, die in den letzten Jahren so entstanden sind. Denn die Abstinenz soll auch dazu beitragen, dass junge Frauen sich von der Vielzahl an potenziellen Dates nicht mehr überfordert fühlen. Die meisten Videos zu Boy Sober stammen aus den USA. Generell zeigt sich dort, dass junge Menschen sich heute häufiger bewusst dazu entscheiden, als Single zu leben. Auch die Verschärfung der Abtreibungsgesetze in den USA könnte zu diesem Trend beigetragen haben. Aber auch die Pandemie spielt vermutlich eine Rolle, weil sie jungen Menschen viele Gelegenheiten nahm, bei denen sie sich offline verlieben könnten. Ja, Anna, ich als quasi Betroffener, als Teil einer Menschheitsgruppe, die künftig links liegen gelassen werden soll, frage zunächst mal dich, ist es ein guter Trend? Wäre er auch für dich reizvoll, wenn du nochmal neu anfangen könntest?
Also ich bin schon so lange verheiratet, dass ich überhaupt nicht mehr weiß, wie lange eigentlich. Ich glaube 12 Jahre. Und aber ehrlich gesagt hätte ich das schon gerne mal erlebt, dieses Tinder-Daten. Also als ich noch gedatet habe, da hat man sich halt ist man sich auf irgendwelchen WG-Partys in die Arme gefallen. Aber dass man so nach links und rechts wischt und dann irgendwie mehrere Dates am selben Abend verabredet und so, weiß ich auch nicht, ob das Fluch oder Segen ist. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es da Sinn macht, mal innezuhalten.
Boy Sober, der Begriff wurde wohl geprägt von der Comedian Hope Woodard im Jahr 2022. In ihrem Stand-up-Programm benannte sie dort ihre einjährige Auszeit von Sex und jeglichen Dates, die für sie lebensverändernd gewesen sei. Ohnehin ist so quasi der Konsens, also dass wenn man sich irgendwie dieser ständigen Verfügbarkeit von Dates, von sich treffen quasi einmal verweigert, dass man dann viel besser am Ende weiß, was man wirklich will, auch von einer Beziehung. Und das wiederum klingt ja dann durchaus vernünftig. Wir haben auch eben schon im Kontext von Gallagher und von Cannabis darüber geredet, was Verzicht auch für Vorteile haben kann. Vielleicht auch hier.
Es klingt halt schon seltsam nach so einem Zölibat auf Hip oder Vogue. Und wenn das jetzt irgendwie die Kirche propagieren würde, dann würden wir uns wahrscheinlich alle aufregen und sagen, wie können die nur?
Was für ein reaktionärer Scheiß.
Genau, ja. Und wenn das irgendwie auf TikTok trendet, ist es dann plötzlich total sinnvoll. Heißt denn eigentlich Sexfreiheit oder kein Sex, also auch keine Selbstbefriedigung?
Nee, eben gar nicht. Es gibt Statistiken, dass die Gen Z generell weniger Sex hat, als, sagen wir mal, das vor 10 Jahren so durchschnittlich der Fall war. Aber dass die Nutzung und Akzeptanz von Sextoys dramatisch gestiegen ist, insbesondere bei Frauen, laut Statista-Angaben im Vergleich zum Jahr 2018, im Jahr 2020, die Nutzung von Sextoys, ist die Nutzung von Sextoys extrem gestiegen, von 37 auf 61%. Ja, dahin geht der Trend.
Ja, die armen Männer werden quasi ersetzt durch Maschinen.
Ja, Maschinen. Toll.
Das habe ich gern gehört.
Gefühl von Aufbruch. Fans fordern Major Tom als Torhymne. So berichtet es Spox. Mit einer Online-Petition fordern Fans den DFB auf, den Song Major Tom von Peter Schilling zur Torhymne für die Europameisterschaft zu machen. Schon mehr als 22.000 Unterschriften hat die Petition aktuell. Peter Schilling selbst ist auch begeistert. Der Songtext passe bestens zu einem Torerfolg, begründet der Initiator der Petition seine Forderung, Zitat, es ist dieses Gefühl von Aufbruch, eine Stimmung, bei der man mitgehen möchte und Euphorie verspürt. Also, und um jetzt als kleinen Service auch mal einen Eindruck zu vermitteln, wie sich das konkret darstellen könnte, schalten wir einmal kurz in die Zukunft. Groß, auf Höhe des Mittelkreises, passt den Ball halblinks auf Wirtz. Der sticht durch auf Musiala. Musiala hat jetzt 2 Schotten vor sich, zieht in die Mitte. Erster ausgespielt, Körpertäuschung, 2. ausgespielt. Ist schon an der Strafraumgrenze. Nächster Haken rechts vorbei, auf Höhe des Elfmeterpunkts. Könnte schießen, Musiala. Und dann hebt er ab und fällt. Gefällt dir das?
Also die Frage ist ja, was ist die Alternative? Wie immer.
Also die Alternative ist das, was wir bisher haben, nämlich Kernkraft 400 von Zombie Nation. Also das ist so plump, das wird eigentlich nur noch getoppt vom Torjubel meines Lieblingsvereins Borussia Mönchengladbach von Scooter. Das geht nämlich. Da ist doch im Vergleich Major Tom wirklich ein Traum, oder?
Ja, und so generationenverbindend, oder? Also ich meine, wir kennen das Stück wahrscheinlich. Ich meine, von wann ist denn das? Und ist das nicht auch, also oder
1982.
Und ist das nicht auch sogar so Ost-West-kompatibel?
Weiß ich nicht.
Aber jetzt bewegen wir uns ganz weit
Es gibt bei dieser Petition leider nur einen kleinen Haken. Die UEFA hat gestern auf Anfrage der Sportschau mitgeteilt, die Torjingle bei der Euro sind für alle Teams gleich und Bestandteile des offiziellen Songs der UEFA Euro 24. Und dann das großzügige Angebot. Darüber hinaus können die teilnehmenden Nationalverbände Vorschläge für Lieder zum Warm-up und nach Abpfiff einreichen. Also nichts mit Torjubel direkt im Stadion bei der EM. So, und damit sind wir am Ende und schauen nochmal auf das, was uns heute erwartet. Die britische Justiz will darüber entscheiden, ob der WikiLeaks-Gründer Julian Assange erneut Berufung gegen seine Auslieferung in die USA einlegen kann. Sollten die Richter heute entscheiden, dass seine Rechtsmittel in Großbritannien ausgeschöpft sind, dann wird eine schnelle Auslieferung befürchtet. Dort in Amerika wird Assange ja beschuldigt, ab 2010 rund 700.000 vertrauliche Dokumente über militärische und diplomatische Aktivitäten der USA veröffentlicht zu haben. Ihm drohen bis zu 100 Jahren Haft. Anna, was hoffst du dir für einen Ausgang dieser Gerichtsverhandlung heute?
Also ich frage mich, ob diese 100 Jahre Haft wirklich real sind und ob nicht, ob es wirklich, also ich finde, das, was ihm vorgeworfen wird, ist total hanebüchen. Also das ist kein Verräter. Also er hat natürlich sich auch Verdienste um die Pressefreiheit erworben. Und also es wäre ein Skandal, wenn jemand für die Vergehen, die ihm vorgeworfen werden, 100 Jahre ins Gefängnis muss. Aber er kann ja auch nicht ewig dann im Exil, also es ist ja auch so eine Art von Gefängnis, die er da in London erlebt zurzeit. Also vielleicht wäre es besser, denke ich mir manchmal, er wird jetzt endlich ausgeliefert und es findet dann ein Gerichtsverfahren statt, ein faires Gerichtsverfahren, das hoffentlich am Ende nicht zu 100 Jahren Gefängnis kommt. Also ich weiß nicht, wie realistisch das ist. Sehr viel Wunschdenken dabei von mir.
Also da bin ich bei dir. Für mich ist das auch kein Geheimnisverrat, was er gemacht hat. Eher ein Dienst an der Freiheit, an der Demokratie, weil seine Veröffentlichung gegen den Willen natürlich der amerikanischen Regierung offenbart hat, was geschieht, wenn eine Demokratie auf Abwägen, auf moralische Abwege gerät. Und ja, also ich hoffe nicht auf eine Auslieferung. Ich finde, er sollte auch in Großbritannien einfach freigelassen werden. Aber so wird es wahrscheinlich nicht kommen. Anna, ich danke dir sehr für diesen Austausch und wünsche dir einen wunderschönen Tag.
Völlig losgelöst. Danke, Markus.
Tschüss.
Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio Bummens Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion: Yannick Schäfer. Executive Producer: Tobias Baukhage. Produktion: Hannah Marahiel. Ton und Schnitt: Lara Schneider. Neue Episoden gibt es täglich. Überall, wo es Podcasts gibt.
Die Studio Bummens Podcast-Empfehlung.
Hallo, ich bin Jan Müller. Olli Schulz und Jan Delay sind zwei der großen Namen, mit denen ich in den letzten Wochen über ihr musikalisches Gesamtwerk gesprochen habe. Und das, wie immer, sehr ausführlich. Denn bei meinem Podcast Reflektor geht es nicht nur um Musik, sondern auch um die Geschichten hinter der Musik. Ich selbst spiele bei Tokotronic. Ich weiß, was es bedeutet, Musik zu machen, in einer Band zu spielen, Alben aufzunehmen und auf Tour zu sein. Ich kenne alle Facetten, die sich mit diesem Beruf verbinden. Euphorie und Drama. Und genau darüber spreche ich mit meinen Gästen bei Reflektor. Was verbindet uns? Was unterscheidet uns? Reflektor gibt euch einen Blick hinter die Kulissen der Musikwelt, den ihr sonst so nirgendwo bekommt. Die Liste der Menschen, mit denen ich bereits sprach, ist lang. Deichkind, Campino, Jens Rachut, Doro Pesch, Judith Holofernes, Casper, Igor Levit, Haftbefehl, Esther Bejarano, Charlie Hübner und viele, viele mehr. Music is a healing force of the universe. Reflektor, der Musikpodcast. Jeden Freitag. Ich freue mich drauf und ich freue mich auf euch. Wir hören uns. Euer Jan Müller.